HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit dem Cellisten Leonard Elschenbruch, Gastgeber ist Eckart Rölke. In Frankfurt wurde er 1985 geboren, in Köln hat er studiert, in London hat er gelebt. Leonard Elschenbruch, seit 2 Jahren lebt er in Berlin, jetzt ist er bei mir im Studio. Guten Tag, Herr Elschenbruch.
Hallo, guten Tag.
Was macht denn den Reiz von London aus? Warum gerade London?
Also ich bin einfach musikalisch so stark von London geprägt, weil ich bin mit 11 an die Hudi Menuhin School, das ist ein Musikinternat in England, in der Nähe von London. Und das war für mich eigentlich der musikalische Anfang. Also da habe ich erst angefangen, wirklich ernsthaft mich mit Musik zu beschäftigen. Da habe ich angefangen, richtig viel zu üben und anspruchsvolles Repertoire zu spielen, Kammermusik zu spielen und war umgeben von anderen Musikern. Das hatte ich in der Grundschule davor in Frankfurt überhaupt nicht. Und die Freundschaften aus der Zeit sind immer noch die wichtigsten Freundschaften, die ich jetzt habe, und auch die musikalischen Freundschaften. Und so waren das ja die ersten musikalischen Verbindungen. Und dann bin ich, nachdem ich in Wien gelebt habe und Köln studiert habe, wieder zurück nach London. Und vor allem war es dann später, als ich im BBC New Generation Artist geworden bin, dass ich sehr viel mit den verschiedenen Rundfunkorchestern vom BBC aufgenommen und konzertiert habe. Kammermusik gespielt habe und Stücke in Auftrag geben konnte und viele Radioproduktionen gemacht habe. Und dadurch war ich dann wieder sehr, also sozusagen das zweite Mal wieder sehr drin in dem Londoner und englischen Musikleben.
Täuscht das ein bisschen oder haben Sie einen englischen Akzent, wenn Sie Deutsch sprechen?
Ich habe wahrscheinlich so ein bisschen abgefärbt von allen möglichen Akzenten, die ich so um mich herum höre. Und ich habe ja in Deutschland vielleicht nur mein halbes Leben gelebt und jetzt bin ich wieder in Berlin seit 2 Jahren, aber man spricht ja in Berlin auch nicht so viel Deutsch. Also ich lebe in Kreuzberg und ich höre mehr Englisch als Deutsch und das ist halt so heutzutage.
Lassen Sie uns nochmal auf den jungen Leonard Elschenbruch zu sprechen kommen. Mit 11 Jahren nach London gegangen auf die Yehudi Menuhin School. Was hat denn Ihre Eltern veranlasst, Sie auf dieses Internat zu schicken, also von Frankfurt weg nach London?
Andersrum, ich war im Urlaub mit meiner Mutter in London zu Besuch eine Woche und da war ein Konzert von dem Orchester der Yehudi Menuhin School. Es gibt nur 50 Schüler da, 2 Drittel von denen haben gespielt, nur Streicher. Zwischen 10 und 16 waren die und ich war so begeistert von denen als, also musikalisch, aber einfach von denen als Typen. Ich hatte noch nie solche Musiker gesehen. Im Gegenteil, ich wurde immer von den Freunden von mir weggezerrt vom Instrument und warum musst du heute wieder üben, du kannst doch einmal nicht und so weiter. Und es war für mich schon schwierig genug, mich dazu zu überwinden. Und da hatte ich gesehen, dass man auch als Musiker unter Musikern leben kann, dass es ganz selbstverständlich sein könnte. Und dann habe ich in dem Moment angeblich gesagt, wie anders mein Leben sich entwickelt hätte, wenn wir heute nicht zum Konzert gegangen wären. Also ich habe schon die ganze Zukunft in dem Moment vor mir gesehen und wollte unbedingt an diese Schule. Und das waren die schönsten Jahre meiner Kindheit.
Eine große Selbstständigkeit schon als 11-Jähriger?
Ja, es war für mich, ich hatte überhaupt keine Angst davor. Ich wusste ja auch nicht genau, was ich mir da drunter vorstellen sollte. Ich habe dann in den ersten Wochen da schon gemerkt, wie hart es ist, Fremdsprache, und ich konnte kein Englisch noch und ohne Handy und so war man schon dann mit 11 wirklich sehr, sehr allein aus dem Elternhaus raus. Aber ich habe mich so schnell dran gewöhnt und war auch umgeben von anderen, die sich auch dran gewöhnen mussten.
Wie hat Ihre Mutter reagiert, als Sie diesen programmatischen Satz ausgesprochen haben?
Das hat sich irgendwie beeindruckt und vielleicht auch ein bisschen Sorge oder ein bisschen nervös gemacht, aber sie war sehr glücklich darüber, dass ich über diesen Zufall, dass wir da an diesem Konzert waren und dass ich das so ergeben konnte, und hat das sehr unterstützt.
Ihre Familie, Ihr Elternhaus, darüber sollten wir natürlich auch sprechen. Wie war das denn bei Ihnen? Welche Impulse kamen denn von Ihrer Mutter, von Ihrem Vater, von Ihren Geschwistern? Und Sie haben ja 2 Geschwister.
Ich habe 2 viel ältere Geschwister, jeweils 7 Jahre älter. Beide sind keine Musiker geworden, aber mein Großvater war Pianist. Meine Mutter hat Klavier gespielt und ist sehr musikalisch aufgewachsen. Und mein Großvater hat bei ganz berühmten Leuten studiert, Hindemith, Furtwängler, war dann Assistent von Edwin Fischer. Aber den habe ich leider kaum gekannt, der ist gestorben, als ich 10 war. Und da habe ich noch fast nicht Cello gespielt. Aber meine Mutter ist immer sehr früh aufgewacht und hat jeden Morgen stundenlang Klavier gespielt. Und damit bin ich immer aufgewacht. Und das hat mich schon sehr stark geprägt. Und im Haus in der Wohnung haben wir viel Musik gehört. Und ich bin auch viel in die Konzerte und Opern gegangen und war im Kinderchor der Oper in Frankfurt und so weiter. Also ich bin schon musikalisch aufgewachsen, aber das musikalische Berufsleben, das habe ich nicht gekannt. Ich bin kein Kind von Berufsmusikern. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied.
Ein Vorteil?
Naja, man hat ein bisschen mehr, weniger Druck, sich abzusetzen vielleicht von den Elternvorbild und ist irgendwie ein bisschen selbstständiger in dieser Entdeckung von dem Berufsleben. Ich glaube, wenn man so dritte Generation Musiker ist, dann kann es so die Gefahr sein, dass es das so ein bisschen ist wie so eine Werkstatt, so ein Schreiner, der eben das macht, was man eben das gehört eben dazu, in diesem Haus macht man Musik. Und in der Kunst ist es schon von Vorteil, wenn das irgendwie aus einer Überwindung entsteht, glaube ich. Und meine Eltern waren an sehr verschiedenen Kunstgattungen interessiert. Und die klassische Musik, vor allem als Interpret, ist man schon sehr eingeschränkt, so ein bisschen mono. Und das musste ich erst mal lernen.
Dazu muss man dann sagen, Ihr Vater ist Dokumentarfilmer. Also ja. Sie kommen aus einem kulturell geprägten Elternhaus. Ihre Mutter ist Kulturhistorikerin und hat sich sehr viel mit Pädagogik, auch mit der Frühpädagogik beschäftigt. Mhm. Also Sie wachsen auf und dann kommt der Wunsch des kleinen Leonard Elschenbruch und der sagt, ich will Cello spielen. Oder wurde Ihnen das Cello einfach in die Hand gedrückt?
Mir wurde das Cello in die Hand gedrückt mit 4, aber das habe ich dann nicht in die Hand genommen. Da war ich ganz angeblich, kann ich mich daran erinnern, aber das wollte ich auf keinen Fall. Und dann nochmal mit 5, knapp 6 und dann fand ich es aber gut und habe aber wirklich sehr wenig gemacht. Wir hatten nicht die Art Beziehung, in der sie mich wirklich zwingen konnten zu üben oder vielleicht hatten die auch selber nicht die Geduld oder die Zeit, weil keine anderen Freunde von mir Musik gespielt haben, habe ich wirklich sehr wenig gemacht und ich war nicht jemand, der von sich aus sehr viel geübt hätte. Das heißt, die Idee kam von meiner Mutter und das Interesse lag dann an mir, aber dass es wirklich ernsthaft losging, das war erst in der Manuel School, dass ich dann umgeben war von anderen Musikern, die davon so selber besessen waren.
Die Frankfurter Rundschau hat ihre Mutter Donata Elschenbruch mal als Grande Dame der Frühpädagogik bezeichnet. Also da gab es auch ein pädagogisches Interesse sozusagen vielleicht an der Mutter, dass der Junge ganz früh schon so ein Instrument so intensiv dann auch kennenlernt.
Ich glaube, das war damals noch ein bisschen ungewöhnlicher als heute, vor allem in Deutschland, dass man so früh sich sehr intensiv mit der Musik beschäftigt. Damals war es immer noch so, Hauptsache es macht Spaß und Kinder stehen nicht unter Druck und so. Das ist ja heute ganz anders. Es ist ja, geht ja viel früher los und Leistungsdruck bei Kindern und Bildungsdruck und so weiter. Bis dahin habe ich wirklich nicht viel gemacht. Also die Schule war ja nur bis 12:30 oder so damals noch. Und dann hatte ich halt vielleicht einmal eine Stunde Chor in der Woche und Basketball. Also es war nicht so, dass ich so unter Leistungsdruck war als Kind. Das war dann völlig anders in der Manuel School, ja.
Aber als Kind oder als Jugendlicher vor London ideal gelaufen, kann man so im Rückblick sagen?
Ich hatte eine sehr glückliche, sehr unbeschwerte Kindheit bis zur Manuel School. Und in der Manuel School kam der Druck nicht von oben, sondern von uns allen selber. Also wir haben das einfach, ich habe das sofort gespürt, die wollen alle unbedingt so gut sein, weil sie gut sein wollen, nicht weil die Lehrer das sagen oder die Eltern. Und das war ein sehr angenehmer Einstieg in diese doch extrem disziplinierte Kindheit, die man haben muss als Musiker, um ein Instrument zu beherrschen.
Bevor wir jetzt gleich weiterreden, wollen wir Sie musikalisch hören, Herr Elschenbruch. Siecle heißt Ihre aktuelle CD, darauf enthalten ein feines, zauberhaftes Stück von Maurice Ravel, Pièce en forme de Habanera. Wir hören Sie am Cello und am Klavier Alexei Grünjuk. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Cellisten Leonard Elschenbruch. Gastgeber ist Eckart Rölke. Herr Elschenbruch, Musik von Maurice Ravel haben wir gehört, diese ja ziemlich zarte, ziemlich zauberhafte Habanera. Was macht denn den Reiz dieses Stückes aus?
Das ist in der Bearbeitung von einer Vocalise, eigentlich ein Gesang ohne Worte. Auf dieser neuen CD ist Ravel das mittlere Stück, das chronologisch und auf dem Verlauf der CD genau zwischen Saint-Saëns und Dutilleux liegt. Und ich wollte diese Extreme überbrücken, die genau 100 Jahre spannt. Also Saint-Saëns hat das erste Cellokonzert 1871 komponiert und Dutilleux das Cellokonzert 1970. Und zwischen diesen 100 Jahren habe ich Debussy, Ravel und Messiaen. Und diese Entwicklung wollte ich eben dokumentieren oder dass man das erfährt, wie diese Musik von Dutilleux entstanden ist und erste Anzeichen dieser Farbe und der Harmonie und auch dieser unglaublichen Feinheit und Genauigkeit gibt es schon zu hören in diesem Stück von Ravel. Und es gibt leider nichts ursprünglich für Cello von Ravel, außer der Kammermusik-Trio und Quartett. Und deshalb musste ich eine Bearbeitung spielen, aber ich finde, die ist eine sehr gelungene Bearbeitung. Und da das eben ein Lied ohne Worte ist, kann man sich das auch erlauben.
Also 100 Jahre Musikgeschichte Frankreich, deswegen auch der Titel dieser aktuellen CD, Siècle. Gibt es sowas wie einen französischen Ton, französische Musiksprache, Herr Elschenbruch?
Französische Musiksprache gibt es sicher. Es gibt so ein bisschen klischeehafte Vorstellung vom französischen Ton, die ist aber eher geprägt von einer Gruppe von Cellisten um Navarra, so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das hat eher mit Technik zu tun, würde ich sagen, als mit Ästhetik. Es gibt natürlich auch französische Cellobauer. Also es gibt eigentlich nach italienischen gibt es die französischen und bis vor kurzem gab es nur die beiden, die wirklich gute Instrumente gebaut haben. Und der französische Ton der Cellobauer hat schon mit der Sprache zu tun, also der Ästhetik der Vokale in der französischen Sprache, die fast das Gegenteil sind von der Vokale in der italienischen Sprache. Und diese eher umlautartigen Vokale hört man so ein bisschen in den Instrumenten. Und das, denke ich, ist schon, was man etwas als französischen Ton bezeichnen könnte. Aber französische Ästhetik gibt es natürlich ohne Zweifel.
Französische Musik jetzt auf Ihrer aktuellen CD, aber Ihr Repertoire ist natürlich weit gespannt, geografisch weit gespannt, aber auch natürlich historisch weit gespannt, von alter Musik bis zur neuen Musik, kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Wie haben Sie denn dieses Repertoire aufgebaut? Gab es da so eine Linie, haben Ihre Lehrer das vorgegeben oder gab es da immer auch besondere Interessen oder haben Sie immer gesagt, ich möchte möglichst vielfältig sein?
Naja, als Kind muss man möglichst vielfältig sein, glaube ich, um vieles zu lernen, sich mit vielem zu beschäftigen. Und als Cellist hat man nicht den Luxus, wie ein Pianist, sich so sehr auf ein bestimmtes Repertoire zu beschränken, weil es nicht so unbegrenzt ist wie für Klavier natürlich. Es gibt keine Schubert-Cellisten oder Mozart-Cellisten, also wir müssen halt ein bisschen alles spielen. Was mich immer sehr interessiert hat und was ich sehr viel gespielt habe, war die sowjetische Musik und auch die russische Musik davor. Die ersten drei Aufnahmen, die ich gemacht habe, waren alles russische Komponisten, auch wieder 100 Jahre, aber über drei CDs von Rachmaninow und der Sonate 1901 bis zu Schnittke in den 90er Jahren und dazwischen Schostakowitsch, Prokofjew und Kabalewski. Und die nächste Aufnahme, die im nächsten Jahr erscheint, sind dann die sämtlichen Beethoven-Sonaten. Und
also ganz klassisch dann.
Das Hauptwerk für Cello sozusagen, kann man sagen. Also mit den Bach-Suiten sind die Beethoven-Sonaten das wichtigste Werk, was es für Cello gibt.
Jetzt sollten wir auch eine Geigerin erwähnen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt eine wichtige Rolle in ihrem Musikerleben gespielt hat, nämlich Anne-Sophie Mutter. Zusammen mit ihr haben sie, glaube ich, das Eröffnungskonzert des Schleswig-Holstein Musikfestivals mal gespielt. Und da ist sie irgendwie auf sie aufmerksam geworden. Da ist auch die Öffentlichkeit ein bisschen nochmal auf sie aufmerksam geworden. Damals wurden sie auch mit dem Leonard Bernstein Award ausgezeichnet. Was war das für ein Einfluss, was war das für eine Begegnung, als sie ja mit der berühmten Anne-Sophie Mutter zusammen musiziert haben?
Dieses Konzert, von dem ich spreche, das war 2009 und kennengelernt habe ich sie 2004. Und da habe ich eigentlich gerade erst angefangen zu studieren. Ich war dann 19 oder 18 und habe ihr vorgespielt. Da war dann auch damals ihr Mann Andre Previn und Lynn Harrell waren da in so einer Art Jury, kann man sagen. Und sie hatte eine Stiftung, also wie Mutter Stiftung. Und es war sozusagen das Vorspiel, um in die Stiftung aufgenommen zu werden. Und dann war ich 5 Jahre lang in der Stiftung und das hat mich in vieler Hinsicht sehr geprägt. Also ich habe sehr viel von ihr über das Musikleben gelernt und die Realität des Konzertierens gelernt. Also sie hat mehr darüber gesprochen als über die Musik eigentlich. Musikalisch und instrumental habe ich von meinen Professoren das gelernt, aber was alles dazugehört, was umrum dazugehört, wie man sich fit hält für Konzerte und wie man umgeht mit Nerven und mit dem Druck und wie man ein Repertoire in der Saison strukturiert und solche Dinge, das habe ich sehr viel von ihr, also ich ihr sehr viel zu verdanken, was das angeht. Und dann hat sie mich vielen Dirigenten vorgestellt, mit denen sie oft konzertiert hat, und dadurch waren sehr wichtige Begegnungen wie Christoph Eschenbacher, mit dem ich viel zusammen gespielt habe, der auch dieses Brahms-Doppelkonzert dann dirigiert hat im Schleswig-Holstein-Festival, und Semyon Bitschkow und Manfred Honeck und Gitta Jenke und viele Dirigenten, mit denen ich dann Konzerte spielen konnte.
So wie Sie es beschreiben, Herr Elschenbruch, ist also nicht nur der unmittelbare Lehrer, der Ihnen das musikalisch am Instrument beibringt, am Cello beibringt, so ganz wichtig, sondern sind insgesamt so Künstler auch, die so Ratgeber sind. Sie waren ja zum Beispiel auch mehrfach in der Nähe von Frankfurt bei der bekannten Kronberg Academy. Da gibt es ja auch immer solche Begegnungen, wo man wirklich vielfältige Musiker kennenlernt und ja, vielfältig Anregungen bekommt.
Ja, also vielfältig Anregungen habe ich, das war mir sehr wichtig, ich habe sehr viele Kurse immer gemacht. Ich habe im Sommer den ganzen Sommer Meisterklassen gemacht. Ich wollte bei allen Lehrern Unterricht nehmen und hatte zum Glück auch immer Professoren, die das erlaubt haben. Das ist leider nicht immer der Fall. Und es war mir sehr wichtig, von möglichst vielen Cellisten Anregungen zu kriegen. Und in Krumbeck zum Beispiel hatte man auch die Chance, Kammermusik zu spielen mit Guido und Krämer und Menachem Pressler und solchen großen Musikern, die nicht Cellisten waren. Und was eben auch noch dazu gehört, was man als Student nicht kennt, ist das Musikleben. Das ist nochmal was anderes. Und auch, wie man im Konzert spielt und wie man im Überzimmer spielt. Und auch so ein bisschen Unterschied macht zwischen einem Solisten und einem Nicht-Solisten, wenn man das so sagen kann. Und das ist etwas, was Anne-Sophie Mutter sehr beschäftigt. Ich glaube, sie sieht es sehr als Aufgabe, das ihren Stipendiaten wiederzugeben. Und das ist sehr wichtig.
Können Sie das beschreiben? Was ist der Unterschied zwischen einem Solisten und einem Nicht-Solisten? Also sprich, ein Orchestermusiker zum Beispiel?
Der Unterschied, meine ich jetzt nur im Moment des Konzerts, ist eine ganz andere physische, körperliche Ausstrahlung. Also man muss, wenn man, vor allem wenn man Streichinstrument spielt, was es ja mehrfach im Orchester gibt, muss man eine andere körperliche Ausstrahlung haben, die das Orchester mit sich zieht. Und man kann ja nicht ankämpfen gegen das Orchester, man kann ja nicht lauter sein als das Orchester, aber man muss sich sofern davon absetzen, dass man von der Ferne gesehen, von der Ferne gehört im Publikum empfindet, dass dieser einzelne Cellist oder Geiger das Orchester mit sich zieht und anführt. Und das kann man eigentlich nicht lernen, wenn man es nicht macht. Oder wenn man so ein paar Tipps kriegt, was dazu gehört von jemand, der das sein Leben lang gemacht hat.
Also eine starke Persönlichkeit, so ein bisschen Alpha-Tier, um es mal ein bisschen salopp auszudrücken.
Ja, das wäre ja dann auf die sozusagen geborene Persönlichkeit zurückzuführen. Das ist nicht unbedingt so, man kann das wirklich lernen. Vielleicht gibt es auch einiges, was man nicht lernen kann. Es gibt manche, denen das vielleicht weniger liegt als anderen. Aber ich muss sagen, mir hat das nicht so gut gelingen. Mir fiel das schwer am Anfang. Und ich musste das lernen, wie man einen Ton so projiziert und wie man seine Persönlichkeit so projiziert, dass man nicht drüber steht, sondern so ein bisschen ja, anführt und das Orchester mit sich nimmt. Was anderes ist zum Beispiel auch, dass man sehr wenig Probezeit hat mit Orchestern und Dirigenten und wie man umgeht mit dieser sehr knappen Probezeit und wie man sich anpasst oder nicht anpasst und wann man auf etwas bestehen kann und wann man mitgehen muss und so. Solche Dinge, die habe ich sehr viel von ihr gelernt, weil sie war ja von Anfang an Solistin eigentlich. Ich glaube, sie hat nicht so früh angefangen zu spielen, wenn ich mich richtig erinnere, und hat irgendwie ab dem 10. Lebensjahr mit Orchestern gespielt hauptsächlich. Diese solistische Existenz ist total verankert in ihre ganze Musikalität. Und das ist etwas, was ich von ihr gelernt habe. Und ich habe auch oft gehört, dass sie mit anderen Stipendiaten so ein bisschen über dieses Thema gesprochen hat.
Um sie da auch in einer bestimmten Richtung zu bestärken.
Ja, und um einen Rat zu geben, den Professoren vielleicht einem nicht immer geben können, weil sie vielleicht nicht so sehr in diesem solistischen Berufsleben sind. Als Lehrer vielleicht mal waren oder vielleicht auch manchmal nicht waren. Was nicht heißt, dass sie keine guten Lehrer sind. Das sind zwei völlig verschiedene Aufgaben und Fähigkeiten.
Herr Elschenbruch, jetzt haben wir gut 20 Minuten lang ausschließlich über klassische Musik gesprochen. Gibt es noch ein Leben jenseits der E-Musik für Sie?
Ja, also es ist sogar ziemlich schwer für mich, Musik zu hören und dabei was anderes zu machen, klassische Musik. Aber eigentlich unmöglich, wenn dann nur ganz neue Musik, also sehr abstrakte neue Musik, bei der ich mich nicht so, für die das Gefühl nicht so angeregt wird, dann kann ich das hören. Und es ist mir manchmal auch wichtig, Musik zu hören, während ich irgendwie E-Mails beantworte, irgendwie zu Hause sauber mache oder so. Aber eine Musik, die ich als schon seit 15 Jahren jetzt, und jetzt heute weniger, aber so als 15-Jähriger und dann wirklich 10 Jahre lang sehr intensiv gehört habe, war die Musik von Bob Dylan. Nicht nur als Dichter und als Songwriter, sondern auch als Musiker, als Interpret, als Sänger, finde ich Dylan einen der wichtigsten Einflüsse, so was Klangsprache und Interpretation ist vielleicht nicht das richtige Wort, weil es seine eigenen Lieder sind, aber so Performance angeht.
Also die Unmittelbarkeit auch, mit der er musiziert, die ist authentische, oder?
Ja, aber auch diese unheimliche Ausdruckskraft und Kreativität, die er hat. Also wenn man so sich ein bisschen dran gewöhnt an die Stimme, die er hat, die nicht so Belcanto-mäßig ist wie vielleicht andere Sänger zu seiner Zeit. Aber die Ausdruckskraft, die Vielfalt, die er hatte, jetzt weniger, aber so in den 60er Jahren vor allem, in Live-Konzerten einfach, ist für mich mindestens so beeindruckend, wie Callas damals war oder so.
Stichwort 60er Jahre, Stichwort Bob Dylan. Sie haben eine Musik mitgebracht, die wir jetzt auch hören werden. Visions of Joanna, live aus der Royal Albert Hall, dieses Konzert 1966. Was ist gerade das Besondere an dieser Aufnahme? Warum haben Sie dieses Stück gewählt, dieses Lied, diesen Song?
Es ist ein berühmtes Konzert, weil es war die Tournee, als er zum ersten Mal angefangen hat, elektronische Musik, also verstärkt zu spielen. Und das war so ein bisschen dieser so Krieg zwischen Folk und Rock. Und er war eben der berühmte Held der Folkmusik und wurde dann eben Rockmusiker. Und hat in der ersten Hälfte akustisch gespielt, nur er mit Gitarre, und in der zweiten Hälfte elektronisch. Und man hört schon in dieser ersten Hälfte, aus der dieses Lied stammt, dass es so kurz vorm Platzen ist. Also er hat so viel kreative Energie in dieses Lied gepackt, dass es nicht mehr getragen werden kann, ohne dass er jetzt mit Band und mit E-Gitarre und so das ausweiten muss. So ein bisschen wie ich weiß nicht, so wenn man Schönberg Gurrelieder oder so hört, dass man merkt, die Harmonie Platz aus allen Nähten, es muss jetzt was anderes kommen.
Aber der Rahmen hält gerade noch so.
Hält gerade noch so. Ja. Und diese Spannung, diese Energie, die höre ich einfach in dieser Performance.
Und das Lied, das wir jetzt hören, das ist auch 8 Minuten lang. Das ist natürlich unglaublich lang.
Ja, es ist unglaublich lang, aber es ist keine Sekunde langweilig. Aber ich finde einfach, die Metaphorik in dieser Dichtung, das ist so kompakt, und die Bilder, die davor herauskommen, sind so explosiv, dass es eigentlich runterzieht und eigentlich sehr inspirierend ist.
Finde ich. Also es geht auch um ein Liebespaar, das er beobachtet, das lyrische Ich da beobachtet, aber gleichzeitig irgendwie immer die Gedanken sind bei einer ganz anderen Frau, nämlich bei dieser Joanna.
Genau, es geht so ein Dreieck zwischen dem, was er sieht und woran er eigentlich denkt. Ja.
Just like the night to play tricks when you're trying to be so quiet. We sit here stranded, though we all do our best to deny it.
Bob Dylan, 8 Minuten lang sind ihm die Visions of Joanna nicht aus dem Kopf gegangen, das lyrische Ich. Es ist gefangen von der Liebe zu dieser fernen Frau. HR2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Cellisten Leonard Elschenbruch. Gastgeber ist Eckart Rölke. Herr Elschenbruch, wenn man das so hört, diese Musik, die entfaltet ja wirklich einen ziemlichen Sog. Und zwar nicht nur wegen der Texte, sondern auch wirklich rein musikalisch diese Stimme, dieses Gitarrenspiel.
Ja, und diese wirklich sehr virtuose Vielfalt der Vokale und Konsonanten. Also er kann so viel ausdrücken mit einem T und einem K und einem P. Die haben so viele verschiedene Aussagen bei ihm. Das vermisse ich manchmal bei Opernsängern, die natürlich dadurch, dass sie nicht verstärkt sind, das nicht so können. Das ist sehr auf die Vokale begrenzt. Also bei Liedern gibt es dann eher diesen Ausdruck in den Konsonanten.
Das klingt bei Opernsängern manchmal ein bisschen manieriert, wenn sie dann natürlich das T oder so bestimmte Vokale oder Konsonanten dann auch so betonen.
Ja, es hat dann so ein bisschen so eine klischeehafte, das ist jetzt das Opern-T statt...
Was Didaktisches.
Genau, ja. Ja. Und bei Dylan habe ich das Gefühl, er hört sich so selbst zu und singt so diesen Konsonanten so nach. Und das ist etwas, was man als Streicher auch ein bisschen beherrschen sollte, dass man nicht nur vokal spielt, sondern auch ein bisschen konsonantisch spielen kann.
1966, die Aufnahme, die wir gehört haben. Haben Sie Bob Dylan so ein bisschen verfolgt? So die letzten Monate war ja auch einiges los.
Ja, ich habe neulich die Rede gehört von ihm. Ich weiß nicht, ob das die Rede war von dem Nobelpreis oder was anderes in Bezug auf den Nobelpreis, aber er hat so ein bisschen über seine Eindrücke literarischen gesprochen, so Melville und was nichts Neues, und so ein bisschen so erzählt, was das in ihm ausgelöst hat und worum es da geht in seinen Worten, in seiner sehr eigenen Sprache. Und das fand ich so schön und so direkt und so, wie er halt ist, so mit so ganz einfacher Sprache, die so mitten ins Auge trifft und so Bilder hervorruft, die so unerwartet aus so von der so um die Ecke kommen.
Als Cellist sind Sie viel natürlich musikalisch unterwegs. Haben Sie jenseits noch besondere Hobbys oder Interessen auch künstlerischer Art? Also zum Beispiel Literatur, Malerei, Kino, Filme?
Filme eine Zeit lang sehr. Mein Vater ist Dokumentarfilmer. Wir haben zusammen viele Filme geguckt und ich habe durch ihn ein bisschen so gelernt, wie man Filme sieht. Und dann so Neorealismus und Nouvelle Vague. Und dann war ich sehr lang so Tarkovsky und Bergman. Und jetzt weniger eigentlich. Also man ist so von Bildern so ein bisschen übersättigt heutzutage leider. Und ich habe selten genug Zeit, um ins Kino zu gehen und einen ganzen Film anzusehen. Neue Kunst, zeitgenössische Kunst, das ist mir sehr wichtig. Also da komme ich aber auch zu selten ins Museum. Das habe ich dann mehr die Bücher zu Hause, die ich mir bestelle und dann so auf dem Sofa durchgehe. Das ist so das, was mich entspannt und was mich so ein bisschen weiter inspiriert, dass ich beim Spielen weiter inspiriert bleibe. Das ist mir schon wichtig, dass ich Inspirationen habe, die nicht musikalisch sind.
Wir sollten jetzt auf ein Thema zu sprechen kommen, Herr Elschenbruch, das Ihnen viel, vielleicht oder wahrscheinlich sogar sehr viel bedeutet. Sie fahren regelmäßig nach Lateinamerika, nach Bolivien. Sie haben dort das Orchester Philharmonica de Bolivia mitgegründet. 2013 war das, glaube ich. Wie kam es dazu? Was war das für eine Erfahrung?
Also 2012 war ich das erste Mal in Lateinamerika auf Tournee und ein Bekannter hat mich gebeten, mit einem Musiker, einem Geiger, Miguel Salazar, und Musikern, die Freunde, Bekannten von ihnen zusammen, zu spielen. Und das war das Saint-Saëns-Konzert und ich hatte gerade das Saint-Saëns-Konzert mit dem Rundfunkorchester in Deutschland gespielt. Das waren, glaube ich, 17 Musiker und die hatten sich selbst so ein kleines Theater gemietet und die hatten keine Bläser, also musste die Freundin von Miguel am Klavier die Bläserstimme spielen. Und ich hatte so vom ersten Anblick keine sehr hohen Erwartungen, muss ich sagen, an das, wonach soll das klingen. Und dann habe ich mich hingesetzt. Und das Saint-Saëns-Konzert fängt nur mit einem Akkord an, also es gibt kein Tutti, dann setzt das Cello gleich ein. Und ich war so überrascht und so begeistert und überwältigt von dieser Energie und Leidenschaft und diesem Biss, den dieser Akkord hatte. Und war dann in der ersten Probe und der zweiten Probe und Generalprobe so beeindruckt von dem riesen Fortschritt, den diese Gruppe von Musikern gemacht hat in so kurzer Zeit, dass ich gleich gemerkt habe, dass sie anscheinend nicht sehr viel Unterricht gehabt haben und dass so viele Dinge, die man als in Europa aufgewachsener Musiker einfach selbstverständlich weiß, ihnen noch niemand gesagt hatte und dass sie aber trotzdem, dadurch, dass sie so ein Verlangen haben von sich aus, also nicht, da war niemand in diesem Ensemble, der älter war als ich, die waren alle so zwischen 18 und 25, dass eine sehr wertvolle und sehr einmalige Versammlung von Musikern war und dass ich denen unbedingt helfen musste, weil wer kommt jetzt sonst nach Bolivien, denen zu helfen? Und habe dann auch dem Publikum gesagt, ich werde jetzt ab jetzt dieses Orchester unterstützen. Und wir hatten Glück, dass im Publikum Christine Romberg, die Managing Director von der Hilti-Stiftung war. Die Hilti-Stiftung unterstützt schon seit langer Zeit das El Sistema in Venezuela, aus dem Dudamel stammt und das Simón Bolívar Orchester. Und die unterstützt seit 2013 unser Projekt. Und aus diesem kleinen Ensemble, kann man fast sagen, von 17 Musikern, ist inzwischen ein philharmonisches Orchester geworden. Wir haben 90 Musiker und damals waren im Publikum vielleicht 200 und inzwischen spielen wir in den größten Saal, den wir haben, hat 1000 Plätze, aber es kommen immer so 1200, 1300 Leute und die müssen dann stehen oder sich selber Stühle mitbringen und so. Also es ist wirklich ein Riesenerfolg in der Stadt, in Cochabamba, wo unser Orchester jetzt den Hauptsitz hat und es kommen aber Musiker aus allen Städten Boliviens und auch Bolivianer, die im Ausland waren, kommen zurück, um mit diesem Orchester zu spielen.
Und wie arbeiten Sie mit den Musikern als Cellist?
Als Cellist und als Dirigent.
Als Dirigent.
Also ich.
Das ist ja noch ein neues Stichwort.
Ja, also angefangen habe ich mit denen nur als Cellist natürlich. Und Miguel Salazar ist der Chefdirigent, der Gründer. Und wir hatten auch Gastdirigenten. Und ich bringe dann noch andere Solisten, die mit denen spielen. Aber ich habe auch Dirigieren studiert neben dem Cello. Und jetzt letztes Jahr habe ich angefangen, erst mit unserem, wir haben ja auch ein Kinderorchester und ein Jugendorchester, die zu dirigieren und da ein bisschen realistisch mich mit dem Dirigieren zu beschäftigen, nicht so theoretisch im Klassenzimmer. Und vor zwei Monaten habe ich die zweite Beethoven-Sinfonie und Coriolan-Ouvertüre und das Violinkonzert von Beethoven mit denen dirigiert und das gleiche Programm dann auch einen Monat später woanders. Und also das Dirigieren ist jetzt etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich viel direkter mit viel mehr Musikern da kommunizieren kann als Dirigent, als wenn ich Solist bin, weil als Solist, vor allem als Cellist, kann man sich nicht so gut dem Orchester zuwenden, während man spielt und ist dann doch eher angewiesen, auf den Dirigenten mit den Musikern zu arbeiten und ich kann ja nicht 90 Musiker unterrichten einzeln und als Dirigent bin ich dann wirklich 6-7 Stunden jeden Tag mit allen Musikern im Kontakt und kann alle sozusagen in Anführungsstrichen unterrichten.
Das bedeutet, Sie fahren einmal im Jahr für eine Projektphase nach Bolivien?
Ich bin dreimal im Jahr da. Also das Großorchester hat 3 Projekte im Jahr und das Akademieorchester hat jeden Monat ein Konzert. Und ich bin für alle, fast alle Gastauftritte verantwortlich. Also ich bin der einzige Kontakt, den das Orchester hat außerhalb Boliviens. Das heißt, ich bringe den Dirigenten und andere Solisten mit, die vielleicht auf Lateinamerika-Tournee sind und dann da einen Stopp machen. Und wenn ich da bin, bin ich meistens so 10 Tage, 2 Wochen da.
Sie haben gesagt, Herr Elschenbruch, dass Sie dort auch Coriolan von Beethoven dirigiert haben bei einem der letzten Konzerte. Und das ist eine Musik, die Sie ausgewählt haben, Coriolan, aber nicht dirigiert von Elschenbruch und gespielt von diesem Orchester aus Bolivien, sondern von Wilhelm Furtwängler mit den Berliner Philharmonikern. Das werden wir jetzt hören. Aber vielleicht noch ein Satz dazu. Warum haben Sie genau diese Aufnahme ausgewählt, 1943 entstanden?
Ich werde immer mehr Fan von Furtwängler. Für mich ist Furtwängler der einzigartige Dirigent. Er und Rachmaninoff, von dem es leider sehr wenige Aufnahmen gibt als Dirigent. Ich weiß nicht, wie es möglich ist, so viel aus einem Orchester herauszuholen, dass es so klingt, als würde jeder von denen ums eigene Leben spielen und so frei sein und gleichzeitig so organisch als eins zusammen. Also heutzutage sind die Orchester natürlich viel disziplinierter, viel professioneller, als sie damals waren. Und die Perfektion, das Zusammenspiel ist eigentlich schon selbstverständlich heute bei so vielen Orchestern. Aber die Art und Weise, wie die zusammenspielen, ist fast so was Kammermusikalisches, so fast familiäres. Und der Schmerz und die Leidenschaft, dieses Agitato in dieser ganzen Ouvertüre aus einem Orchester so zu holen, hat was also unverständlich Magisches für mich.
Natürlich aber auch irgendwie nachvollziehbar. 1943 entstanden diese Aufnahme, also sie spielen um ihr Leben. Ja. Also hier ist wirklich Musizieren in einem, als existenzielle Erfahrung auch.
Das natürlich auch, ja.
Das merkt man natürlich auch. Es ist nicht losgelöst von dem Jahr 1943, natürlich, diese Aufnahme, die wir jetzt hören. Wilhelm Furtwängler und die Berliner Philharmoniker. H2 Kultur Doppelkopf heute mit dem Cellisten Lennart Elschenbroch am Tisch, Gastgeber ist Eckart Röhlke. Das also war die Coriolan-Ouvertüre von Ludwig van Beethoven, dirigiert von Wilhelm Furtwängler, gespielt von den Berliner Philharmonikern. Eine Aufnahme von 1943, eine historische Aufnahme. Das macht eigentlich gar nichts, Herr Elschenbroch, dass das ein bisschen knistert und knastert. Der Ausdruck ist das Entscheidende, der Schwung, mit dem diese Musiker spielen. Ja, als wenn sie um ihr Leben spielen würden.
Ja, und auch dadurch, dass der Ton nicht so genau aufgezeichnet ist, steigt die Fantasie mehr ein. Also man stellt sich den Ton dann mehr vor und das ist eigentlich was Positives als Zuhörer, weil man dann mehr selbst Anteil nimmt an der Aufnahme, finde ich.
Wir haben über Ihre aktuelle CD gesprochen, französische Musik, ein Jahrhundert lang. Da enthalten auch ein Stück von Olivier Messiaen, also wirklich zeitgenössische Musik. Wir werden nachher auch noch von Henri Dutilleux ein bisschen was hören, Musik. Deswegen also die Frage, welchen Stellenwert hat die zeitgenössische Musik in Ihrem Repertoire, in Ihrem Berufsleben?
Also ich weiß gar nicht, wo genau die Grenze sein sollte zwischen zeitgenössischer und historischer Musik. Also ich sehe da keinen großen Unterschied dazwischen und spiele neue Musik, zeitgenössische Musik oder eben Musik von Messiaen, Dutilleux, 50er, 70er Jahre, genauso gern wie die Musik von Beethoven oder Brahms. Und bin immer sehr daran interessiert, was an neuer Musik entsteht und noch neue Musik in Auftrag zu geben, so wenn ich die Möglichkeit habe, und mit Komponisten im Gespräch zu sein und mich dafür einzusetzen, dass für das Cello mehr komponiert wird. Was aber ja schon spätestens seit Rostropowitsch der Fall ist. Es wird ja viel für Cello geschrieben.
Können Sie einen Namen nennen, eines Komponisten, mit dem Sie zusammenarbeiten, dem Sie einen Auftrag gegeben haben oder mit dem zusammen irgendwo ein neues Werk entsteht?
Also Mark Simpson hat vor einigen Jahren ein Stück für mich geschrieben für Cello und Klavier, Night Music, was wir auch eingespielt haben. Und jetzt schreibt er, er ist jetzt der neue Composer in Residence vom BBC Philharmonic. Und das erste Stück in dieser Residency wird ein Cello-Konzert sein, was wir nächsten Mai uraufführen in Manchester. Und wir sind schon seit mindestens 2 Jahren im Gespräch über dieses Stück. Und ich habe ihm alle Lieblings-Cello-Konzerte, die ich kenne, aus den letzten 50 Jahren gezeigt und welche Stellen und warum. Und wir haben über Instrumentierung gesprochen und Balance. Und ich habe ihm gezeigt, was mir sozusagen liegt, instrumental. Und er kommt, wenn immer er kann, zu meinen Konzerten, um mich zu hören, zu erfahren, was man aus dem Cello rausholen kann oder was ich aus dem Cello rausholen kann, was er für mich schreiben kann. Vor einer Woche hat er mir ein Foto geschickt von der ersten Skizze vom zweiten Satz, den er als erstes komponiert, und so ein bisschen die Struktur, und darüber haben wir auch gesprochen, wie viele Sätze und ob die unterbrochen sind oder nicht. Und also das ist sehr spannend, mit einem Komponisten so sprechen zu können über ein neues Stück.
Also zeitgenössische Musik, sprich Musik, die jetzt wirklich ganz aktuell entsteht, die ist selbstverständlicher Bestandteil Ihres Berufslebens, Ihres Musikerlebens.
Absolut, ja, ja.
Keine Berührungsängste.
Kein Unterschied eigentlich für mich. Für mich ist auch Tonalität oder auch überhaupt Tonhöhen sind für mich nicht anders als Geräusche. Also da sehe ich keinen so gravierenden Unterschied.
Ich finde es ja immer spannend, wie Musiker ihren Alltag gestalten. Gibt es denn überhaupt sowas wie einen Alltag, Herr Elschenbruch? Oder ist Ihr Leben so abwechslungsreich, dass es selten sowas wie einen alltäglichen Rhythmus gibt?
Ja, also Alltag, den ich selber strukturieren kann, gibt es nicht. Ich bin nur 5 Tage im Monat zu Hause und in diesen 5 Tagen bin ich sehr damit beschäftigt, auszupacken und neu zu packen und irgendwelche Botschaften zu gehen und Wiesen abzuholen und so weiter. Und auch mal ein bisschen Berlin genießen zu können, wenn ich kann. Also wenn ich als Solist unterwegs bin, steckt man manchmal ein bisschen viel im Hotel so zwischen den Proben. Aber wenn ich mit anderen Musikern unterwegs bin, dann ist das Reisen auch sehr schön. Und dann ist es, man musiziert halt zusammen mehr, wenn man Kammermusik spielt, als wenn man Solist ist, weil man hat eine Stunde Probe und sonst ist man halt allein.
Sie sagen, 5 Tage im Monat bin ich zu Hause. Das klingt aber dann doch nach einem Raster irgendwie. 5 Tage, sind die immer reserviert?
Nee, das nicht. Das kommt nur so zufällig. Also ich bin auch mal manchmal 6 Wochen weg und dann mal 10 Tage da. Aber so im Schnitt habe ich mal gerechnet. Jetzt bin ich seit 2 Jahren in Berlin und so im Schnitt waren es 5 Tage im Monat.
Und das ist ein Rhythmus, den man ein Leben lang durchhalten kann, den Sie ein Leben lang durchhalten können.
Mir ist das eigentlich lieber, als also sehr lange an einer Stelle zu sein, da werde ich nervös. Also so habe ich es eigentlich ganz gern. Ein bisschen länger wäre ich gern in Berlin.
H2 Kultur, Doppelkopf, heute am Tisch mit dem Cellisten Lennart Elschenbruch. Wir wollen jetzt zum Schluss, Herr Elschenbruch, noch eine Musik hören, einen Komponisten, Henri Dutilleux. Wir haben den Namen eben schon genannt, ein Cellokonzert, das BBC Scottish Symphony Orchestra spielt. Was ist das für ein Musikwerk und warum haben Sie das jetzt ausgewählt, um es dann am Ende unserer Doppelkopf-Sendung zu hören?
Das ist wahrscheinlich das bedeutendste Cellokonzert der Nachkriegszeit und ist das Resultat dieser französischen Musikbewegung, wenn man sagen kann, also von das erste Stück, was drauf ist, ist Saint-Saëns, über den Impressionismus, Debussy, Ravel und dann Messiaen, Dutilleux. Dutilleux, so die Krönung, vielleicht der Höhepunkt der französischen Musik.
Und das hören wir jetzt, den letzten Satz aus diesem Werk von Henri Dutilleux mit dem Solisten Leonard Elschenbruch. Es dirigiert John Wilson. Herr Elschenbruch, Dankeschön.
Vielen Dank.